Weißt du, also normalerweise, wenn wir über so ein richtig problematisches Familientreffen sprechen, da denken wir ja an, ich sag mal, spitze Bemerkungen beim Abendessen.
Mhm, ja, die klassischen Sticheleien halt.
Genau. Vielleicht alte Geschichten, die so zum 100. Mal erzählt werden oder Diskussionen darüber, wer sich früher immer vor dem Abwasch gedrückt hat. Da gibt es ja eine gewisse Erwartungshaltung von so einer alltäglichen, fast schon langweiligen familiären Reibung.
Ja, man stellt sich da auf eine gewisse emotionale Belastung ein, aber die Rahmenbedingungen sind halt immer noch zivilisiert. Am Ende des Tages teilt man denselben Raum und geht dann wieder seiner Wege.
Aber wenn wir jetzt mal in die Welt der antiken Texte eintauchen, genauer gesagt in das Buch Genesis, da wird diese Normalität völlig auf den Kopf gestellt. Ich meine, stell dir vor, du stehst plötzlich exakt den Geschwistern gegenüber, die dich vor Jahrzehnten aus reinem, kaltblütigem Hass in die Sklaverei verkauft haben.
Wahnsinn, oder? Das ist eine völlig andere Dimension.
Total. Und das Kräfteverhältnis hat sich komplett gedreht. Also du bist nicht länger das wehrlose Opfer, sondern du hast absolute diktatorische Macht über Leben und Tod von genau diesen Menschen, die dein Leben einst zerstört haben.
Und genau da setzen wir an.
Richtig. Wir machen heute nämlich eine tiefgehende Analyse von einer der psychologisch komplexesten Wiedervereinigungen der Literaturgeschichte. Und das Ganze basiert auf den Lehren von Dr. Kenneth Matthews über die Genesis Kapitel 42 bis 45 und auch so Teile von Kapitel 50.
Mhm.
Unsere Mission heute für dich ist, die Mechanik dieser völlig zerrissenen Familie mal zu sezieren. Wir wollen untersuchen, wie so ein tiefgreifender Verrat und so eine abgrundtiefe Schuld durch extreme Stresstests aufgebrochen werden.
Ja, und der Kern dieser Analyse dreht sich halt um die Frage, wie Transformation tatsächlich funktioniert. Fast jeder von uns kennt ja irgendwie Risse in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Oh ja, absolut.
Aber was in dieser speziellen Dynamik passiert, das ist kein einfacher Versöhnungsprozess. Wir beobachten hier quasi eine systematische Demontage von Verdrängung. Aus so einer absoluten moralischen und physischen Hungersnot wird durch enormen Druck eine architektonische Neuausrichtung erzwungen.
Ja, und um die Mechanik von diesem Druck zu verstehen, müssen wir uns den Auslöser ansehen. Da ist eine lebensbedrohliche Hungersnot in Kanaan und die zwingt die 10 älteren Brüder nach Ägypten zu reisen.
Genau, es geht da wirklich ums nackte Überleben.
Ja, die müssen Getreide kaufen. Und hier greift so eine fast schon brutale Ironie. Die reisen exakt in das Land, in das sie ihren Teenagerbruder Josef Jahre zuvor als Sklaven verschleppt haben, um ihn halt für immer loszuwerden.
Das ist echt heftig.
Und die erzählerische Konstruktion, ihre Ankunft, die ist bemerkenswert. Die Brüder treten da vor den mächtigen ägyptischen Herrscher und werfen sich mit dem Gesicht zur Erde.
Mhm.
Und in diesem Moment erfüllen sie unwissentlich das zentrale Motiv, das überhaupt erst zu diesem ganzen Mordkomplott geführt hatte.
Ah, du meinst die Träume.
Exakt. Die prophetischen Träume von Josef aus Kapitel 37. Da haben sich ja die Gaben seiner Brüder vor seiner Gabe verneigt. Und das wird hier physische Realität. Wahnsinn. Damals war allein die Erzählung von diesem Traum der Auslöser für ihren tödlichen Hass. Und jetzt Josef, der ja jetzt ein erwachsener Mann ist, in so ägyptische Gewänder gehüllt und er spricht durch einen Dolmetscher, der erkennt sie sofort.
Aber sie ihn halt nicht.
Genau, sie ihn nicht und er entscheidet sich dann gegen diese instinktive emotionale Reaktion. Er gibt sich eiskalt.
Mhm.
Er nennt sie Spione, er wirft sie ins Gefängnis, behält dann Simeon als Geisel und lässt heimlich das Silber, mit dem sie das Getreide bezahlt haben, wieder in ihre Säcke stecken.
Ein genialer, aber furchteinflößender Schachzug.
Absolut. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Stell dir vor, du gehst ohnehin schon schweißgebadet durch den Zoll am Flughafen. Und plötzlich erzieht der Zöllner etwas Hochillegales aus deiner Tasche. Etwas, von dem du ganz genau weißt, das hast du da nicht eingepackt.
Das ist Panik pur.
Richtig. Das ist nicht nur Angst, das ist psychologische Zersetzung. Warum wählt Josef diese spezifische Methode der Folter? Ist das einfach nur der klassische Rachefeldzug von einer traumatisierten Person?
Das könnte man meinen. Die Interpretation als Rache liegt echt nah. Aber sie greift zu kurz, wenn wir die Quellen betrachten. Josef agiert hier nicht aus blinder Wut.
Okay, sondern?
Er entwirft sozusagen ein psychologisches Diagnoseverfahren. Er muss eine fundamentale Frage klären. Sind diese 10 Männer da vor ihm immer noch die Soziopathen, die einen weinenden Jungen in eine Grube geworfen haben und danach seelenruhig zu Abend aßen?
Krass, wenn man das so formuliert.
Ja, er testet halt, ob in den vergangenen 20 Jahren irgendeine Form von Gewissensbildung stattgefunden hat. Die Strategie dieser extremen Bestrafung zielt darauf ab, ihre psychologischen Abwehrmechanismen zu durchbrechen.
Und das ist ja das Spannende. Dieser Mechanismus funktioniert erschreckend schnell. Sobald die unter diesem lebensbedrohlichen Druck stehen, bricht ihre kollektive Verdrängung zusammen. Die wissen ja nicht, dass Josef ihre Sprache versteht und fangen an, miteinander zu reden.
Genau. Und was sagen sie? Sie stellen eine sofortige kausale Verbindung her zwischen ihrer aktuellen Todesangst in Ägypten und ihrer Kaltblütigkeit gegenüber Josef in Kanaan damals.
Das zeigt doch, wie unverarbeitet ihr Trauma ist, oder?
Absolut. Schuld funktioniert hier wie so ein chronisches Gift im familiären System. Die Quelle von Matthews betont da auch, wie lebhaft die sich an das Fleischen des Teenagers erinnern. Die sagen völlig ungeschützt, dass dieses aktuelle Leid die direkte Quittung ist.
Für ihre Empathielosigkeit damals.
Richtig. Und Ruben, der älteste Bruder, der bringt sogar ein klassisches »Ich hab's euch ja gesagt«. Das zeigt uns, dass diese Tat die interne Hierarchie und das Vertrauen untereinander seit Jahrzehnten vergiftet hat.
Die waren also physisch frei, aber psychologisch saßen die in einem Gefängnis ihrer eigenen Schuld.
Exakt. Besser kann man es nicht sagen.
Okay, sie kehren also ziemlich traumatisiert nach Kanaan zurück und dieses gefundene Silber in ihren Säcken lässt sie glauben, Gott oder irgendeine höhere Macht jagt sie jetzt systematisch. Und Simeon sitzt derweil in Ägypten im Kerker.
Mhm.
Aber die Zeit verstreicht, das Getreide geht aus und die Realität holt sie ein, sie müssen ein zweites Mal nach Ägypten. Aber Josef hatte ja diese eine Bedingung gestellt, die wie eine tickende Zeitbombe über der Familie hängt.
Genau, Benjamin.
Ja, sie dürfen nur zurückkehren, wenn sie den jüngsten Bruder Benjamin mitbringen.
Und diese Forderung, die ist der entscheidende Hebel in Josefs Testanordnung. Benjamin ist ja nicht einfach nur ein weiteres Geschwisterkind. Er ist der einzige verbleibende Sohn von Rahel.
Jakobs Lieblingsfrau.
Richtig. Da Rahel ja bei Benjamins Geburt starb und Jakob fest davon ausgeht, dass Josef von wilden Tieren zerfleischt wurde, ist Benjamin das absolute Zentrum von Jakobs Existenz. Die Vorstellung, auch diesen Sohn nach Ägypten zu schicken, ist für ihn unerträglich.
Er weigert sich ja auch anfangs kategorisch.
Total.
Und in dieser festgefahrenen Situation macht Ruben dann einen Zug, der, also ehrlich gesagt, die völlige Dysfunktion dieser Familie offenbart.
Oh ja.
Er sieht die Verzweiflung seines Vaters und bietet ihm so einen Deal an. Wenn er Benjamin nicht sicher zurückbringt, dann dürfe Jakob Rubens eigene 2 Söhne töten.
Ja, das ist heftig.
Moment mal, das müssen wir echt auseinandernehmen. Ruben versucht, Vertrauen aufzubauen, indem er anbietet, seine eigenen Kinder, also Jakobs Enkel, umbringen zu lassen. Der opfert das Leben Dritter für seine Verhandlungsposition. Das zeigt doch, dass Ruben das Grundprinzip von Empathie immer noch nicht verstanden hat, oder?
Das ist eine exzellente Beobachtung. Rubens Angebot wurzelt zwar in der Logik des antiken Nahen Ostens, da galten Kinder als ultimatives Kapital und Vermächtnis.
Okay.
Er bietet gewissermaßen seine Zukunft als Pfand an. Aber in der emotionalen Realität dieser Familie ist das ein desaströser Vorschlag. Jakob trauert um verlorene Kinder. Und ihm anzubieten, im Falle eines weiteren Verlustes noch mehr seiner Nachkommen zu töten, das ist an Zynismus echt kaum zu überbieten.
Stimmt.
Es löst das Problem der Persönlichkeit nicht. Den wahren Paradigmenwechsel, den bringt erst das Eingreifen von Judah.
Ja, Judah analysiert die Sache völlig anders. Der verlangt nicht das Leben anderer als Sicherheit. Er tritt vor und macht sich selbst zum Pfand. Er übernimmt die persönliche, lebenslange Verantwortung für Benjamin und sagt, wenn der Junge nicht zurückkehrt, trage ich die Schuld für immer.
Genau. Er stellt sich als Bürgen zur Verfügung.
Und diese Bereitschaft zur Selbstopferung, die bricht dann die Dynamik und stimmt Jakob um, ne?
Ja. Judah demonstriert hier die erste echte Übernahme von moralischer Verantwortung in dieser Familie. Und dieser Reifeprozess bei Judah bewegt Jakob dazu, die Kontrolle abzugeben. Jakob schickt sie los mit den besten Produkten des Landes und doppeltem Silber.
Mhm.
Aber viel entscheidender ist seine theologische Kapitulation. Er legt das Schicksal seiner Söhne in die Hände von El Shaddai, dem allmächtigen Gott.
Nach Jahrzehnten des Manipulierens akzeptiert er seine Machtlosigkeit.
Wahnsinn. So, mit Benjamin im Schlepptau reisen die Brüder wieder nach Ägypten. Und die psychologische Grundspannung muss enorm gewesen sein. Die erwarten ja, wegen des Silbers sofort in Ketten gelegt zu werden.
Ja, die haben Todesangst.
Stattdessen werden sie nicht in ein Verhörzimmer gebracht, sondern direkt in das Haus des ägyptischen Herrschers zu einem Festmahl. Aber wer jetzt denkt, die Lage entspannt sich? Überhaupt nicht. Dieses Bankett ist ein hochkomplexes soziologisches Experiment.
Josef nutzt da die Architektur und den Ablauf des Essens, um den Druck weiter zu erhöhen. Als die Brüder an den Tischen platziert werden, geschieht das in exakter Reihenfolge ihres Alters, vom Ältesten bis zum Jüngsten.
Bei 11 Männern. Die Wahrscheinlichkeit, das rein zufällig richtig zu erraten, ist statistisch absurd gering.
Das muss sie völlig in den Wahnsinn getrieben haben.
Total. Die sitzen dort, in einem fremden Palast, und dieser unberechenbare Herrscher kennt intime Details ihrer Geburtsfolge. Gleichzeitig beschreibt die Quelle ein extrem bizarres Detail: Die Ägypter essen strikt getrennt von den Hebräern, weil Schafhirten in der ägyptischen Kultur als abstoßend galten. Und hier wird es wirklich interessant für uns. Ist diese Segregation nur ein Nebensatz über elitären Snobismus in Ägypten oder hat diese Trennung eine tiefere strategische Funktion?
Das hat eine immense strategische Funktion. Diese räumliche und kulturelle Segregation ist ein fundamentaler Schutzmechanismus. Wenn wir mal rauszoomen und das historisch betrachten, sehen wir die Gefahr der Assimilation.
Also, dass sie sich quasi vermischen und auflösen?
Exakt. Die Quelle verweist da auf eine frühere Episode, wo Juda eine Kanaaniterin geheiratet hatte. Das führte zu moralischer Korruption und dem fast vollständigen Verlust ihrer familiären Identität.
Ah, okay.
Hätten die Hebräer jetzt begonnen, sich mit der ägyptischen Elite an denselben Tisch zu setzen und sich kulturell zu vermischen, wäre die spezifische Mission dieser Familie ausgelöscht worden. Der gesellschaftliche Ekel der Ägypter fungiert also als eine Art göttliche Quarantäne.
Wow, göttliche Quarantäne. Das ist ein starkes Bild.
Ja, das zwingt sie später, isoliert im Land Goschen zu leben, wo sie als eigenständiges Volk wachsen können.
Das ist echt ein faszinierendes Paradox. Der Vorurteilsmechanismus der Ägypter sichert das Überleben der hebräischen Identität.
Ganz genau.
Während die also getrennt essen, dreht Josef dann an der nächsten Eskalationsschraube. Er verteilt die Portionen. Und Benjamin bekommt das Fünffache von dem, was die anderen erhalten.
Mhm.
Josef simuliert hier unter Laborbedingungen exakt die Situation von vor 20 Jahren. Damals war es ja dieser Mantel und die Bevorzugung durch den Vater, was den Neid auslöste. Jetzt demonstriert der mächtigste Mann im Raum wieder so eine obszöne Bevorzugung.
Und Josef beobachtet sie dabei haargenau. Er will sehen, ob die alte familiäre Krankheit wieder ausbricht. Werden sie Benjamin hassen? Werden sie sich benachteiligt fühlen?
Und?
Bestehen sie den Test?
Es scheint so. Sie essen und trinken, ohne Benjamin anzugreifen. Aber für Josef reicht es nicht. Die reine Abwesenheit von offener Gewalt beweist noch keine Charakterveränderung. Er muss wissen, wie sie reagieren, wenn ihr eigenes Überleben davon abhängt, Benjamin zu opfern. Und das führt uns dann zu einer der intensivsten Sequenzen der gesamten Erzählung. Josef lässt heimlich seinen silbernen Wahrsagebecher in Benjamins Sack verstecken. Die Brüder machen sich auf den Heimweg wahrscheinlich extrem erleichtert.
Ja, die denken, sie haben es geschafft.
Genau. Doch dann werden sie von Josefs Verwalter eingeholt. Das gleicht echt einer polizeilichen Razzia. Der Verwalter beschuldigt sie des Diebstahls und durchsucht systematisch Sack für Sack. Vom Ältesten beginnend zieht sich die Schlinge immer weiter zu.
Bis der Becher bei Benjamin gefunden wird.
Richtig. Und die Wahl von genau diesem Gegenstand ist doch kein Zufall, oder?
Nö. Absolut nicht. Ein silberner Wahrsagebecher repräsentiert nicht nur materiellen Wert, sondern die persönliche, fast schon mystische Macht des Herrschers. Der angebliche Diebstahl ist ein Kapitalverbrechen. Als der gefunden wird, zerreißen die Brüder vor Kummer ihre Kleider.
Und hier passiert das Entscheidende. Sie fliehen nicht.
Genau das ist der Punkt.
Die nutzen nicht die Chance, ohne den beschuldigten Bruder nach Hause zu reiten. Die kehren alle gemeinsam in den Palast zurück. Im Palast bietet Juda dann sofort an, dass sie alle Sklaven werden.
Aber Josef treibt das Experiment auf die absolute Spitze. Er lehnt die kollektive Bestrafung ab und sagt, nur der, bei dem der Becher gefunden wurde, wird mein Sklave, der Rest darf in Frieden zum Vater zurück.
Er bietet ihnen quasi einen Freifahrtschein an. Das ist der ultimative Stresstest. Ihr wollt den bevorzugten Sohn loswerden und euer eigenes Leben retten. Hier ist die legitime Gelegenheit. Greift zu.
Und genau in diesem Moment kulminiert die Entwicklung von Judah. Er hält eine Rede, die Dr. Matthews als eine der bewegendsten der Literaturgeschichte einordnet.
Was sagt er?
Er spricht nicht über Gerechtigkeit oder diesen Becher. Er spricht ausschließlich über die emotionale Bindung seines Vaters zu Benjamin. Er schildert dem Herrscher, dass das Leben des alten Mannes so eng an den Jungen geknüpft ist, dass ein Verlust ihn buchstäblich ins Grab bringen würde.
Wahnsinn. Er demonstriert tiefe, aufrichtige Empathie für den Vater, den er 20 Jahre zuvor noch eiskalt belogen hatte.
Ja.
Und dann beendet Judah diese Rede mit dem Angebot, sein eigenes Leben dauerhaft gegen die Freiheit Benjamins einzutauschen. Er fordert, als Sklave in Ägypten zu bleiben. Er durchbricht diesen jahrzehntelangen Kreislauf des Egoismus.
Und diese komplette Umkehr, dieses Selbstopfer, das zerschmettert schließlich Josefs Fassade. Er kann den Druck nicht länger aufrechterhalten. Kapitel 45 beschreibt dann eine echte emotionale Eruption.
Er schickt die Diener raus, oder?
Ja, und er bricht in derart lautes Weinen aus, dass es am gesamten Hof des Pharaos zu hören ist. Die Offenbarung seiner Identität, ich bin Josef, das muss für die Brüder wie ein physischer Schlag gewirkt haben.
Die sind bestimmt völlig starr vor Terror.
Ja, unfähig zu antworten. Die stehen dem Mann gegenüber, den sie vernichten wollten, und er könnte sie jetzt sofort hinrichten lassen.
Aber statt einer Hinrichtung liefert Josef eine theologische Neukalibrierung der Geschichte. Er sagt ihnen, sie sollen sich keine Vorwürfe machen. Und dann dieser gewaltige Satz: Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um viele Leben zu retten.
Er nimmt ihre offensichtliche Schuld nicht einfach weg, aber er rahmt sie in einen Kontext ein, der viel größer ist.
Das ist der Moment echter Heilung. Und der Text belegt das mit so einem kleinen, aber massiven Detail. Nach all den Tränen heißt es simpel: Danach redeten seine Brüder mit ihm.
Ja, wenn man sich an den Anfang erinnert, da hassten sie ihn so sehr, dass sie nicht mal friedlich mit ihm reden konnten. Die Tatsache, dass jetzt wieder ein Gespräch stattfindet, das markiert die erfolgreiche Reparatur dieser familiären Infrastruktur.
Das System der Familie ist wieder intakt. Aber in Kanaan wartet ja noch ein trauernder Patriarch. Die Brüder werden also vom Pharao mit Wagen und Reichtümern losgeschickt, um die Familie umzusiedeln.
Wobei Josefs Abschiedsworte super interessant sind. Er sagt: Streitet nicht auf dem Weg. Er kennt die Fragilität dieses neuen Friedens sehr wohl.
Als sie Jakob dann die Nachricht bringen, glaubt er ihnen ja erst nicht. Völlige kognitive Dissonanz. Aber als er die königlichen Wagen sieht, lebt sein Geist wieder auf.
Dr. Matthews nennt das eine symbolische Wiederauferstehung. Jakob war emotional vor 2 Jahrzehnten gestorben und das ruft ihn zurück ins Leben.
Also, was bedeutet das jetzt alles? Wir starten mit Verrat und landen bei der Rettung von Nationen vor einer Hungersnot. Wie vermeiden wir das Klischee zu sagen, es war halt alles Schicksal? Es wirkt doch eher wie ein architektonischer Stresstest, oder?
Die architektonische Metapher trifft es weitaus besser. Nichts an diesem Leid war harmlos. Das ist sozusagen eine kontrollierte Sprengung und ein systematischer Wiederaufbau. Gott nutzt diese toxischen Entscheidungen als Belastungsfaktoren.
Um die Schwachstellen offenzulegen?
Genau. Die Brüder brauchten diesen extremen Druck, um sich von Egoisten in Männer zu verwandeln, die bereit sind, Konsequenzen zu tragen.
Und auch Josef musste offensichtlich durch diese Schule. Hätte er die Macht ohne die Zeit als Sklave bekommen, wäre er vielleicht ein Tyrann geworden. Der Schmerz hat ihn nicht zerstört, sondern kalibriert, damit er dieses Krisenmanagement leiten konnte.
Ohne diese familiäre Krise wäre die Infrastruktur für das Überleben der Nationen gar nicht vorhanden gewesen. Transformation findet fast nie ohne die Konfrontation mit der eigenen Dunkelheit statt.
Und genau da knüpft diese Analyse an dich als Hörer an. Wenn du auf Phasen in deinem Leben blickst, die von massiven Rückschlägen oder familiären Brüchen geprägt sind, wo alles zusammenbricht, denk an dieses Prinzip des architektonischen Stresstests.
Mhm.
Wenn du im Trümmerfeld stehst, siehst du nur Staub. Aber erst Jahre später, wenn du gezwungen wurdest, auf einem ehrlicheren Fundament neu zu bauen, erkennst du vielleicht, dass dieser Abriss notwendig war.
Ja, es erfordert einen enormen mentalen Schritt, aus der Kränkung herauszutreten und zu fragen, welche Notwendigkeit für das eigene Wachstum in diesem Schmerz liegt.
Absolut. Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der weit über die offensichtliche Moral hinausgeht. Wir haben vorhin detailliert über diesen silbernen Wahrsagebecher gesprochen.
Ja, der Katalysator.
Genau. Solche Becher wurden in der ägyptischen Kultur tatsächlich von Priestern genutzt, um den Willen der Götter zu ergründen. Die Frage ist, war dieser Becher wirklich nur ein cleveres Requisit für Josefs Täuschungsmanöver?
Das ist eine gute Frage.
Oder offenbart uns dieses Detail den extremen Preis des Überlebens? Ich meine, wie unfassbar tief musste sich Josef in diesen Jahrzehnten an die Kultur seiner Unterdrücker anpassen? Musste er seine eigene Identität fast völlig auslöschen, wie ein Ägypter aussehen, reden, ihre Symbole adaptieren, um so mächtig zu werden, dass er am Ende genau die Familie retten konnte, die ihn verstoßen hatte?
Mhm.
Wieder in die Augen seht.